Matthäus 7, Vers 12 bis 14. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Darauf werde ich nochmal gesondert, so Gott will, in einer späteren Predigt eingehen. Jetzt möchte ich mich konzentrieren auf die Verse 13 und 14. Sind sicherlich jedem bekannt, aber wir wollen es heute nochmal etwas vertiefen. Da spricht der Herr Jesus: Gehet ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind es, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng und der Weg ist gedrückt schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Wort unseres Herrn Jesus Christus. Damit es vielleicht schon etwas deutlicher wird, lesen wir die Parallelstelle noch dazu im Lukasevangelium, Kapitel 13, ab Vers 22. Bei mir ist es überschrieben, vom Ringen ums Seligwerden. Und da heißt es, Lukas 13, ab Vers 22, und er, Jesus, ging durch Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Es sprach aber einer zu ihm: Herr, meinest du, dass wenige selig werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringet danach, dass er durch die enge Pforte eingeht. Denn viele werden, das sage ich euch, danach trachten, wie sie hineinkommen, und werden's nicht können. Von da an, wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, und ihr dann anfangt, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen: Ich kenne euch nicht, wo ihr her seid. So werdet ihr dann anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen: Ich weiß nicht, wo ihr her seid. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird sein Heulen und Zähneklappern, wenn ihr sehen werdet, Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, euch aber hinausgestoßen. Und es werden kommen vom Osten, vom Westen, vom Norden und vom Süden, die zu Tische sitzen werden im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein, und sind Erste, die werden die Letzten sein. Enge Pforte, schmaler Weg, breite Pforte, breiter Weg. Der eine Weg führt zum Himmel, der andere zur Hölle. So ganz kurz nochmal zusammengefasst. Wie gesagt, Statistiken sprechen von circa 2 Milliarden Christen. Das wären wirklich sehr viele, wenn das alles wirklich solche wären, die durch die enge Pforte eingehen und auf dem schmalen Weg wandeln zum Himmelreich. Aber der Herr Jesus sagt, das kann so nicht stimmen. Es sind wesentlich weniger. Es sind nur wenige, die durch die enge Pforte auf dem schmalen Weg zum Himmelreich gehen. Der Herr sieht ins Herz allein. Wir sehen, was vor Augen ist. Wir können nicht beurteilen, wer Christ ist und wer nicht. Aber wir können uns selber prüfen. Es geht ja um mich und um dich. Die Frage stellt sich: Bin ich durch die enge Pforte schon eingegangen und wandle ich auf dem schmalen Weg? Oder bin ich noch auf der breiten Straße, auf dem Broadway des Verderbens? Prüfet euch selbst, ob ihr im Glauben steht, so ermahnt uns das Wort Gottes in 2. Korinther 13, Vers 5. Und in Psalm 139 betet der Psalmist und betet auch hoffentlich jeder von uns: Herr, prüfe mich und erkenne, wie ich's meine, ob ich auf deinem Wege bin oder auf dem Weg ins Verderben. Es ist also ein sehr ernstes Thema. Und deshalb möchten wir uns heute nicht unter Zeitdruck setzen, sondern das von der Bibel her einmal gründlich betrachten. Es geht hier um Heil oder Verdammnis. Es geht um gerettet sein oder verloren sein. Die Frage stellt sich zunächst: Gibt es einen Mittelweg? Einen Mittelweg zwischen dem breiten und schmalen Weg. Der Mensch ist ja sehr findig und sucht sich immer wieder, ja, solche Schleichwege um die enge Pforte herum. Es gibt ja auch andere Pforten in einer Stadt, wisst ihr ja sicherlich. Da gibt es ja verschiedene Eingänge. Gibt es das breite Tor, wo alle hindurchziehen. Das ist so ein Bild für den breiten Weg. Aber es gibt auch verschiedene Pforten. und da auch enge und weitere Pforten. Aber es geht um die eine, einzige enge Pforte. Welche das ist, das werden wir heute noch hören. Das ist das Bild von der Stadtmauer, von den Stadttoren. Aber auch bei den Wegen, der Mittelweg zwischen dem Breiten und Schmalen, so ein halbbreiter oder halbschmaler. Aber das Wort Gottes sagt uns ganz klar, einen solchen Mittelweg gibt es nicht. Gibt es nicht. Im Gegenteil, Gottes Wort sagt uns ganz deutlich, es gibt nur heiß oder kalt, nicht lauwarm. Das lesen wir in Offenbarung 3, Vers 16 im Sendschreiben an Laodicea. Da spricht der erhöhte Herr, ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Ein sehr ernstes Wort. Und wenn man weiß, ich war schon in Laodicea, dass da die Wasserquellen von Hierapolis oder heute Pamukkale fließen einige Kilometer bis Laodicea und da haben sie schon so abgekühlt, diese heißen Wasser, heilende Wasser, heiße Wasser, die haben sich da schon so abgekühlt, dass es nur noch lauwarm ist. Und so lauwarmes Wasser schmeckt das gut, dann lieber kaltes Wasser oder einen heißen Tee, aber so lauwarm, es ist irgendwie unangenehm, nicht? Und so geht es auch dem Herrn, wenn Christen oder Menschen sich Christen nennen und sie sind nur lau, nur so halbherzig dabei, dann wird der Herr sie von sich weisen. Ausspeien aus seinem Munde. Sehr hartes und deutliches Wort. Deshalb gilt der Spruch, den man auch immer wieder vielleicht so salopp daher sagt, aber sehr ernst zu nehmen ist, sei ganz sein, das heißt gehöre ganz dem Herrn, oder lass es ganz sein. Worin unterscheiden sich nun breiter und schmaler Weg voneinander? Ich möchte es in drei Punkten zusammenfassen heute Morgen. Erstens, der breite Weg ist der Weg der Weltliebe, der schmale Weg ist der Weg der Gottesliebe. Ich werde es noch ausführen. Das zweite ist, der breite Weg ist der Weg der falschen Frömmigkeit, der schmale Weg ist der Weg des rettenden, echten Glaubens. Und drittens, der breite Weg ist der Weg zur ewigen Verdammnis in der Hölle, und der schmale Weg ist der Weg zum ewigen Leben im Himmel. Zum Ersten, der breite Weg ist der Weg der Weltliebe. Der schmale Weg ist der Weg der Gottesliebe. So möchte ich es einmal überschreiben. Wir gehen zunächst einmal vom ganz Weltlichen aus und kommen dann zu der Scheinfrömmigkeit. Ihr habt gemerkt, diese Reihenfolge. Weil das ist das, was viel schwerer zu durchschauen ist. Weil es ist mancher, der geht jahrelang in die Gemeinde und meint, er sei auf dem schmalen Weg. Und ist es, ja, vielleicht doch nicht. Der Herr weiß es, ja. Wir können es nicht von jedem sagen. Von uns selber allerdings sollten wir uns prüfen lassen. Nicht von uns, sondern uns sollten wir prüfen lassen. Ich möchte einige Kennzeichen nennen, dass uns das hilft, deutlicher zu erkennen. Bin ich bereits durch die enge Pforte eingegangen und auf dem schmalen Weg oder bin ich noch auf dem Broadway ins Verderben? Das erste Kennzeichen für den breiten Weg ist, dass der Mensch, der dort wandelt, die groben Sünden liebt. Das ist das, was ganz offensichtlich ist. Da gibt es ja das bekannte Bild vom breiten und schmalen Weg. Ich habe es leider nicht zu Hause. Vielleicht hat es jemand, ihr kennt es sicherlich, von der gezeichnet von Charlotte Reilen, hieß die Künstlerin. Charlotte Reilen im, ich glaube, bereits im 19. oder so im 18. Jahrhundert. Und sie hat dargestellt den breiten Weg mit vergnüglichem Leben. Symbole dafür am Eingang sind die Gottheiten Venus und Bacchus, also Liebe und Wein. Dann kommt da ein Wirtshaus, eine Spielhölle, ein Freudenhaus, ein Theater. Auch Krieg und Gewalt werden gezeigt. Und die Sonntagsentheiligung, dass man nicht den Ruhetag hält. Also das sind diese ganz groben, auch offensichtlichen Sünden, wo man sagen muss, diese Menschen sind auf dem breiten Weg. Die Bibel bezeichnet es als Fleischeslust, Augenlust und Hoffärtigkeit. Wir lesen dazu einmal 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Erster Johannesbrief 2, 15 bis 17, da sagt uns Gott durch seinen Apostel Johannes, Und das ist nun bereits der Hinweis auf den schmalen Weg. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleischeslust und der Augenlust und Hoffärtiges, das heißt stolzes, eigensüchtiges, selbstbetontes Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Gott sagt uns hier, liebt nicht das Vergängliche, sondern liebt mich, den ewigen, heiligen Gott. Es geht um die Ewigkeitsmaßstäbe, nicht an diesem irdischen, vergänglichen festzuhängen, das heute schön aussieht und morgen schon wieder vergangen ist. Und das dann auch sehr oft mit Sünde zusammenhängt. Gottes Wort sagt uns nicht, dass wir uns nicht mehr freuen dürften hier an der Schöpfung, an dem, was Gott gemacht hat. Die Tiere, die Pflanzen, Menschen, mit denen wir zusammenleben und so weiter. Ja, also wir dürfen durchaus uns freuen an dieser wunderbaren Schöpfung. Allerdings wissen wir, sie ist gefallen, der Sündenfall ist gekommen, die Dinge wurden vom Teufel verkehrt, pervertiert, vor allem auch die Sexualität hat ihre Unschuld verloren, ist aus der Ehe herausgerissen worden, in Ausschweifungen, in Ehebruch, in Unzucht und andere Formen der Sünde. Und das sind eben Dinge, die ja den Tod gebären. Der Soll der Sünde ist der Tod. Aber nicht nur diese groben sexuellen Sünden und Ausschweifungen, auch Glücksspiel, auch Geldliebe, dass man um des Geldes willen über Leichen geht, dass man den anderen beraubt. Dann gibt es auch das Machtstreben, woraus oft Kriege entstanden sind. Menschen haben andere getötet, um Macht zu erlangen. Völker haben andere Völker angegriffen, um ihr Land zu erobern. Alles Folgen der Sünde. Man spricht auch von diesen drei Hauptsünden Geld, Sex und Macht, was auch schon mancherlei Christen zu Fall gebracht hat. Gerade diese Dinge, das sind auch Dinge, wo sich auch die Verkündiger immer wieder in Acht nehmen müssen. Und es gibt aber auch diese feinen inneren Sünden, die man nicht so leicht sieht nach außen hin. Und zwar etwa Stolz, Neid, Geiz, auch Unversöhnlichkeit und was schon wieder öffentlicher wird, üble Nachrede und vieles andere. Ich könnte jetzt eine riesige Liste aufzählen, aber Gottes Wort hat es viel besser und gründlicher getan. Wir lesen dazu einfach einmal aus Galater 5 diese zwei Aufzählungen, wo auch gegenübergestellt wird, diejenigen, die auf dem breiten Weg sind und die Werke des Fleisches vollbringen und diejenigen, die auf dem schmalen Weg wandeln und die Frucht des Geistes hervorbringen. Sicherlich auch bekannt, Galater 5, mal im Zusammenhang. Da heißt es ab Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch streitet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Dieselben sind gegeneinander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, damit ist gemeint der Heilige Geist Gottes, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Und nun kommen diese Werke des Fleisches. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als da sind: Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch vorausgesagt habe und sage noch einmal voraus, dass die solches tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Sie werden nicht ins himmlische Jerusalem gelangen. Dann aber der schmale Weg, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Man kann es auch mit Selbstbeherrschung übersetzen. Gegen solche ist das Gesetz nicht. Die Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Lüsten und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Gottes Wort bringt diesen Gegensatz auch zum Ausdruck durch die Begriffe Finsternis und Licht. In der Welt ist die Finsternis, auch wenn es äußerlich vielleicht die Sonne scheint, aber innerlich sieht es in vielen Menschen dunkel aus, ja in allen Menschen, die nicht den Herrn Jesus im Herzen haben, die ihn noch nicht angenommen haben. Sie sind alle noch in der Finsternis. Wir werden es noch weiter hören, aber ja, nach 1. Johannes 1, Vers 5 ist Gott Licht und die, die ihm nachfolgen, sind deshalb Kinder des Lichts, Kinder Gottes, der selber das Licht ist für die Welt in seinem Sohn Jesus Christus. Also ich sage nochmal, es gibt äußerliche und innerliche Sünden, grobe und feine Sünden, aber alle diese Sünden gehören auf den breiten Weg. Und der schmale Weg, das heißt, dass wir ja dieses unter das Blut Jesu bringen, dass wir es uns vergeben lassen durch das Kreuz, das ist die einzige Pforte, um auf den schmalen Weg zu gelangen. Die enge Pforte ist nichts anderes als das Kreuz von Golgatha. Das ist uns doch hoffentlich klar, nicht? Geht ein durch die enge Pforte. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt ja diese bekannte Pilgerreise zur ewigen Seligkeit. Ich habe es mitgebracht von John Bunyan. Und er beschreibt ja da den Weg des Pilgers Christ, auch später Christin. Es gibt auch eine Auslegung für Kinder mit Jungchrist. Ich habe die alle mal nochmal gelesen. Gestern auch bis in die Nacht, jetzt nicht alles, aber die wichtigsten Stellen. Und es ist sehr beeindruckend, wie er aus der Stadt Verderben herausgeht und durch mancherlei Widerstände dann zur engen Pforte kommt und dann hindurchgeht und dann, als er am Kreuz ankommt, da fällt seine Last ab, die er auf dem Rücken hat, praktisch eine unsichtbare Last, die ihn drückt, die ihm den Weg schwer gemacht hat. Und diese Last ist nichts anderes als die Last der Sünde. Vor dem Kreuz, unter dem Kreuz, als er sich da beugt und den Herrn erkennt als den Erlöser von Sünde, Tod und Teufel, da fällt ihm die Last vom Rücken. Und er kann den Weg weitergehen, auch noch durch mancherlei Kämpfe, Anfechtungen, Widerstände, Verzweiflung, die Verzweiflungsburg ist bekannt, ja, bis zum Ziel, noch durch die Todesflut und dann die himmlische Herrlichkeit. So ganz kurz jetzt zusammengefasst, nicht, diese wunderbare Erzählung. Wer hat die schon gelesen? Empfehle ich sehr, gibt es verschiedene Ausgaben. John Bunyan, die Pilgerreise zur ewigen Seligkeit. Er hat es übrigens im Gefängnis geschrieben, seine Werke, und es ist viel Segen und Frucht bis heute erwachsen. Es soll sogar das meistgedruckte Buch nach der Bibel sein. Nun, weitere Kennzeichen für den breiten Weg sind zum Beispiel Oberflächlichkeit, Leichtsinn, während der schmale Weg gekennzeichnet ist durch Tiefgründigkeit. Ihr kennt das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, wo ja die Körner ausgestreut werden auf den Weg und die Vögel picken es auf. Der Teufel nimmt dann das Wort Gottes wieder weg oder es fällt unter die Dornen, wird erstickt von den Sorgen des Lebens oder dem Streben nach Reichtum. Es gibt noch eine weitere Beschreibung, die fällt mir jetzt nicht ein. Die Dornen, der Weg. Wo noch? Ja, das hatten wir auch schon gesagt. Und dann fällt es auch auf den fruchtbaren Boden. Nur dort bringt es Frucht, wo es tiefgründige Wurzeln haben kann. Genau, also die tiefgründigen Wurzeln sind noch entscheidend. Und das ist auf dem schmalen Weg. Ein weiteres Kennzeichen für den breiten Weg ist, dass die Menschen, die auf dem breiten Weg sind, mitschwimmen mit der Masse. Dieser breite Weg, das ist so eine Sogrichtung, wo alle hingehen. Ja, man muss doch da hingehen, wo alle hingehen. Man kann sich doch nicht absondern. Wir kommen darauf auch noch zurück. Und man schwimmt dann mit der Masse mit. Der schmale Weg aber heißt, jetzt im anderen Bild des Wassers gesprochen, schwimmen gegen den Strom. Eben nicht da, wo die Masse hinströmt. Da muss man sich dann in die andere Richtung bewegen. Denn wir wissen ja aus Matthäus 7, Vers 13 und 14, beziehungsweise 13, das ist der Weg zur Verdammnis. Dieser breite Strom, der dann, man kann sich das Bild vorstellen, irgendwann ankommt an einem Steilhang und da ins Meer stürzt, aber ins Feuermeer der Verdammnis. Und der schmale Weg hinauf durch das Gebirge zur himmlischen Herrlichkeit. Jakobus 4, Vers 7 lesen wir, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das ist das Schwimmen gegen den Strom. Und noch ein Kennzeichen unter dem ersten Abschnitt Weltliebe kontra Gottesliebe. Der breite Weg heißt, dass man anerkannt sein will von der Welt, dass man weltliche Ehrungen begehrt und annimmt, während der schmale Weg heißt, dass man verachtet ist von der Welt und auch nicht große Anerkennung bekommt von den Politikern oder den Staatsmännern oder, ja, ich sag's mal, auch von Kirchenfürsten, sondern es ist der Weg des Verachtetseins, so wie der Herr Jesus abgelehnt wurde in seiner Zeit von vielen, vor allem von der Führungsschicht. So werden ernsthafte Christen, die gegen mancherlei Auswüchse kämpfen, zum Beispiel auch heute gegen Abtreibung oder ethische Verwahrlosung oder auch jetzt diese neuen Gesetze, Antidiskriminierungs- oder Gleichbehandlungsgesetz, sie werden verachtet, vielleicht sogar verfolgt von der Welt. Ich habe letztes Mal schon einiges darüber gesagt. Das wundert uns auch nicht, denn in Jesaja 53, Vers 2 und 3 lesen wir über den Herrn, prophetisch vorausgesagt, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Ja. Also so verachtet und von der Welt. Und in Matthäus 10, 24 steht dann über echte Christen, der Jünger ist nicht über dem Meister. Haben sie Jesus gekreuzigt, dann werden sie uns nicht mit Ehren überhäufen. Ja, dann würde was nicht stimmen. Ich frage mich immer, wenn es manchmal so bekannte Christen gibt, ins Herz kann ich nicht schauen, aber ich sage mal Christen in Anführungsstrichen, die dann ihre ganzen Orden vorzeigen und da habe ich noch ein Verdienstkreuz bekommen und dort, es mag ja sein, dass sie humanitär manches Gute getan haben, aber trotzdem ist es eher selten, dass man Ehrung von der Welt empfängt, wenn man dem Herrn wirklich konsequent nachfolgt. Höchstens auf humanitärem Gebiet, wenn sich das auswirkt, aber ansonsten werden wir eher verspottet und verachtet, in manchen Ländern sogar getötet, wenn wir ernsthafte Jünger des Herrn sind. Früher hat man Kriegsorden angenommen von der Welt. Heute nimmt man oft Friedensorden an. Und es ist ein meistens interreligiöser Friede unter Umgehung der einzigen Wahrheit in Jesus Christus, unter Umgehung der engen Pforte. Ein Humanismus ohne den einzigen Retter, unseren Heiland und Herrn Jesus Christus. Nun kommen wir aber zum für uns vielleicht interessanteren und auch gewichtigeren und herausfordernderen Teil 2, nämlich der breite Weg ist der Weg der falschen Frömmigkeit. Der schmale Weg ist der Weg des echten rettenden Glaubens. Dazu möchte ich einmal ein Zitat bringen aus diesem Buch. Ich habe euch auch einige Exemplare mitgebracht, was auch mir sehr viel geholfen hat, von John MacArthur, Durch die enge Pforte, mit dem Untertitel, wie moderne Evangelikale den schmalen Weg breit machen. Ein herausfordernder, provozierender Untertitel. Aber der Titel, Durch die enge Pforte, geistliche Kost. Und da möchte ich zitieren, auf Seite 85 schreibt er Folgendes, was, denke ich, uns allen zu denken gibt. Er sagt, bei dieser Wahl zwischen engem und breitem Weg geht es nicht um den Gegensatz zwischen einerseits christlicher Frömmigkeit und andererseits gottlosen, vulgären, lüsternen Heiden, die vergnügt in die Hölle fahren. Es ist vielmehr der Gegensatz zwei verschiedener Religionen, und an beiden Wegen steht das Schild, Zitat, dieser Weg führt in den Himmel, Zitat Ende. Haben wir es gehört? Satan, so sagt MacArthur weiter, stellt keinen Wegweiser auf dem steht, hier geht's zur Hölle. Das schreibt er nicht drauf, vorne. Das ist nicht sein Stil. Die Menschen auf dem breiten Weg denken, ihr Weg führe in den Himmel. Soweit das Zitat von John MacArthur. Das ist ein richtiger Schock, wenn man das so liest. Da muss ich mir fragen, bin ich auch einer von denen, der denkt, ich bin auf dem Weg zum Himmel, in Wirklichkeit aber gehe ich geradewegs in die Hölle? Nun, wir wollen einige Kennzeichen aus Gottes Wort erkennen. Es gibt sicher noch mehr. Ich kann jetzt in dieser Zeit nur einiges nennen hier, was mir vom Wort Gottes her deutlich wurde. Der breite Weg mit seiner falschen Frömmigkeit hat das Ich nach wie vor auf dem Thron. Der schmale Weg mit dem echten rettenden Glauben hat Jesus Christus allein auf dem Thron des Herzens. Das ist grundlegend. Prüfen wir uns. Wer regiert uns? Das Ich, hinter dem sich Satan verbirgt, oder der Herr und Heiland Jesus Christus allein? Das ist grundlegend. Der breite Weg ist der Weg einer ich-bezogenen Selbsterlösungsreligion mit den Inhalten Selbstveredelung, Selbsterhöhung, Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung. Habt ihr den Begriff schon mal gehört? Oft heutzutage. Ich muss mich verwirklichen. Ich muss jetzt vollzeitlichen Beruf machen, auch wenn ich daheim Kinder hätte. Nur mal ein Beispiel. Man kann es genauso über Männer vieles finden. Ich muss meinen Beruf an die erste Stelle setzen. Für Gottesdienst und Gemeinde habe ich keine Zeit. Familie wird auch vernachlässigt und. Ja, Selbstverwirklichung. Prüfen wir uns auch da selber. Auch ich müssen immer wieder fragen, was ist uns das Wichtigste? Wo liegt die Priorität? Ich-bezogene Selbsterlösungsreligion. Während der schmale Weg, ich möchte es mal so nennen, ist der christozentrische Erlösungsglaube. Christus im Zentrum, christozentrisch und Erlösung von Golgatha. Und mit diesem Weg hängt nun zusammen Selbstzerbruch. Es gibt ein interessantes Buch von William MacDonald, ich habe es gestern auch nochmal durchgesehen, Zerbrich mich, Herr. Das ist sehr herausfordernd, kann ich auch sehr empfehlen, Zerbrich mich, Herr. Ist das leicht? Nein, der Zerbruch kommt meistens, ohne dass wir es wünschen. Aber dann wird er auch zum Segen, wenn wir ihn annehmen und wenn wir uns verändern lassen in das Bild des Herrn, der selber auch zerbrochen wurde am Kreuz auf Golgatha, aber wunderbar auferstanden ist. Der Weg, der schmale Weg durch die enge Pforte, und durch die enge Pforte kommen wir ja dann auf den schmalen Weg, geht durch den Selbstzerbruch. Deshalb ist die Pforte auch so eng. Es gibt auch ein Bild dafür, die Geburtskirche in Bethlehem. Hat die schon mal jemand gesehen? Da gibt es eine ganz enge Pforte. Da muss man sich bücken, wenn man hinein will. Das haben die Kreuzritter waren schon, die gebaut haben oder später dann jedenfalls so gebaut, damit nicht die Moslems mit ihren Kamelen oder Kriegsheeren da hineinkommen. Jeder kann nur einzeln durch diese Pforte gehen. Immer nur einer. Und dann konnte man genau kontrollieren, wer geht da hinein. So ist auch im Reich Gottes. Man geht da einzeln hinein. Nicht als Enkel oder Kind von Gläubigen, sondern jeder Einzelne muss sich entscheiden, ob er dem Herrn nachfolgt oder nicht. Selbstzerbruch durch diese enge Pforte und Selbstverleugnung. Selbstverleugnung ist ein Schlüsselwort. Dazu lese ich auch einmal aus dem Wort Gottes, aus Johannes 12, Vers 24 und 25. 12, Vers 24 und 25. Da spricht der Herr Jesus ganz klar: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, so bleibt's allein. Wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Es gibt noch weitere solche Stellen, wo es immer wieder um Selbstzerbruch geht. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen, dann bringt es viel Frucht. Der Herr Jesus selber war das Weizenkorn. Und sind wir auch kleine Weizenkörner, die bereit sind, diesen Weg zu gehen, selbst wenn es das irdische Leben kosten sollte? Ich möchte dazu noch ein zweites Zitat bringen aus dem Buch Durch die enge Pforte von John MacArthur. Er hat ja kritisiert mancherlei moderne Gottesdienstformen und Evangelisationsmethoden, wo dann sehr stark das Selbst des Menschen betont wird, sprichwörtlich etwa bei Robert Schuller in seiner Hour of Power. Da geht es immer um das Selbst, und Sünde heißt praktisch, dass ich mich nicht selber verwirkliche. Es wird also verkehrt, verdreht ins Gegenteil, das Evangelium. Dagegen wendet sich etwa auch John MacArthur, und er schreibt dann Folgendes. Wenn du dem Herrn Jesus in den Himmel folgen willst, ist hier die Botschaft dazu. Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf und folge ihm nach. Hört man solche Aussagen in der heutigen Evangeliumsverkündigung? Hört man das bei den großen Evangelisationskampagnen? Haben wir jemals erlebt, dass jemand vor einer Menschenmenge stand und Folgendes sagte in einer Evangelisationspredigt? Wenn du Christ werden willst, dann töte dich. Töte dich, jetzt nicht leiblich, ja? Bitte nicht falsch verstehen. Aber töte dein inneres Ich, das auf dem Thron sitzt. Weiter, weigere dich, länger mit dir selbst zu tun zu haben. Lehne alles ab, was dein Ich verlangt, begehrt und erhofft. Sei bereit, um Christi willen zu sterben, wenn nötig. Und lebe als Sklave Jesu Christi, unterwerfe dich ihm in Gehorsam. Eine solche Botschaft verkauft sich einfach nicht, sagt MacArthur weiter. Das ist kein geschicktes Marketing. Klammer auf, wie in Willow Creek, Saddleback und Co., Klammer zu. Kein geschicktes Marketing. Das ist eine Botschaft, die schwer zu glauben ist. Denn Selbstverleugnung ist schwer. Nur, betont MacArthur, diese Botschaft ist die Wahrheit. Das ist die enge Pforte. Ich habe gesagt, es wird heute herausfordernd. Auch für mich. Ich habe monatelang mit diesen zwei Versen gerungen, habe es immer wieder vor mir hergeschoben, bis ich heute jetzt gesagt habe, jetzt musst du mal darüber predigen, dir selber und den anderen. Ja. Nun, also das, darum geht es, um diesen Weg des Selbstzerbruchs. Und ich kann es euch nur aus eigenem Leben bestätigen, es ist ein Segen darauf, wenn man diesen Weg annimmt. Viele wissen es, dass ich manches erleben musste, und dass das durch manche Zerbrüche ging. Und ich denke, die meisten von euch haben auch schon vieles erlebt. Ob es Krankheit ist oder irgendwelche Nöte im Leben. Der Herr lässt es zu, damit wir reifen, wie das Weizenkorn Frucht bringen kann. Dann möchte ich noch jetzt etwas kürzer verschiedene andere Gegenüberstellungen bringen zwischen dem breiten Weg mit der falschen Frömmigkeit und dem schmalen Weg mit dem rettenden Glauben. Der breite Weg ist so, dass gesagt wird, es ist eben nicht nur ein Weg, sondern viele Wege. Menschen, die sich religiös nennen, Menschen verschiedener Religionen, meinen alle, sie sind auf dem richtigen Weg. Und heute wird es ja auch schon in den großen Kirchen, auch zum Teil schon in Freikirchen gesagt, es gibt viele Wege zu Gott. Ob es jetzt Hinduismus ist, Buddhismus, Islam, Konfuzianismus und vor allem der Humanismus, dass der Mensch sich selber in den Mittelpunkt stellt, das wird auch als Erlösungsreligion gesehen. Und wir haben ja diese Parallelstelle gehört in Lukas, wo war es nochmal, Lukas 13, ab Vers 22. Da kommt es ja sogar vor, wenn der Hausherr dann sie nicht einlässt und dann beschweren sie sich noch bei ihm, beschweren sie sich bei Gott, warum dürfen wir denn nicht hinein? Und dann kommen die Begründungen. Sie sagen, wir haben doch vor dir gegessen und getrunken und sogar auf unseren Gassen hast du gelehrt, sie haben sogar gehört, was gesagt wurde. Aber da fehlt doch was, nicht? Was fehlt denn da? Sie haben es gehört. Ja gut, sie haben es gehört und dann sind sie weitergegangen. Sie waren nicht gehorsam, sie haben nicht den Glaubensschritt getan. Sie haben Jesus nicht als den einzigen Herrn angenommen. Wie tragisch. Wirklich tragisch. Viele Wege, religiöse Toleranz, das wird heute verkündigt, auch von vielen Kanzeln. Es ist eine endzeitliche Situation. Aber Gottes Wort sagt ganz klar, es gibt nur einen einzigen Weg. Johannes 14, Vers 6, der Herr Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es, in keinem anderen ist das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch welchen wir selig werden, als allein der Name Jesus Christus. In der Wahrheitsfrage müssen wir intolerant sein. Wir können zwar in der Liebe tolerant sein, Menschen lieben, damit sie auch gerettet werden, mit einer Retterliebe, auch auf Ungläubige zugehen. Wir bekämpfen sie nicht, aber wir versuchen sie für den Herrn zu gewinnen, einladend durch das Evangelium, aber intolerant in der Wahrheitsfrage, gerade aus Liebe. Also viele Pforte, nein, es gibt nur eine Pforte. Und das ist der gute Hirte. In Johannes 10 sagt der Herr Jesus, Vers 7 bis 9, ich bin die Tür zu den Schafen. Da steht es nun ganz ausdrücklich, die Tür oder die Pforte. Was ist die enge Pforte? Der Herr Jesus, niemand anderes. Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, der wird gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, dass er stehle, würge und umbringe. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber nicht. Und alle anderen Religionen, ich möchte es mal so intolerant hier sagen, sind Mietlinge, nicht die Tür. Ist uns das bewusst von dieser ganz klaren, absoluten Aussage her? Wie gesagt, das sagt nicht ich, das sagt der Herr Jesus selber. Ja? Es ist die Glaubensentscheidung, Jesus allein oder viele Wege, die aber dann in die Verdammnis führen. So klar ist das Wort Gottes. Ich denke, da können wir auch nichts heruminterpretieren und irgendwelche Seitenwege suchen. Ja, das ist wirklich eine enge Botschaft, wo es um die enge Pforte geht. Gedrückt eng, heißt es sogar, ist der Weg. Da steht das Wort, was von Klipsis herkommt, das heißt Bedrängnis, auch Anfechtung, Verfolgung. Das Wort, was hier für den schmalen Weg steht im Urtext. Und dann, gibt immer noch ein bisschen Zeit, dann gibt es noch, was mit dem Humanismus auch zusammenhängt oder mit einer falschen Volksfrömmigkeit, diesen Weg, wo man sagt, ich tue doch so viel gute Werke, ich streng mich so an, ich bringe Leistungen, ich mache Askese, ich enthalte mich von Fleisch, ich enthalte mich von Sexualität, im Hinduismus gibt es solche Richtungen oder auch im Katholizismus und. Oder andere sagen, ich habe so viel meditiert, ich muss doch in den Himmel kommen. Manche meinen sogar, sie kriegen die Erleuchtung durch Drogen, auch das wird als Weg gesehen von manchen. Andere sagen, ich bin in der christlichen Tradition aufgewachsen, ich bin immer zur Kirche gegangen, ich habe immer die Hostie schön genommen, sag's mal so platt. Oder ich habe die kirchlichen Rituale alle mitgemacht, kirchlich getraut worden, getauft sowieso, als Kind ja schon, ganz früh, nicht? Oder wenn man sich darauf beruft und verlässt, das ist auch, ich möchte es mal so hart sagen, eine Falle Satans, wo er Menschen betrügt und sagt, guck mal, du kannst fast einen Taufschein, du hast so viel getan, Gutes getan, du kannst ja nicht verloren gehen. Ich will jetzt nicht sagen, wenn jemand was Gutes tut, wenn es wirklich gut ist, aber gut in den Augen Gottes ist es nur, wenn es aus Glauben geschieht. Und durch die enge Pforte kann man nur, wenn der Glaube an den Herrn Jesus vorausgeht, wenn wir uns ganz auf die Gnade verlassen und nicht auf unsere Leistungen. Die ganze Bibel ist voll davon, von dieser Aussage, dass wir erkennen sollen, es ist die Gnade allein und der Glaube allein. Und die Werke sind dann die Frucht des Glaubens. Die Werke gehören dazu, Jakobusbrief, ja. Seid keine unnützen Leute, die dann im Spiegel sich beschauen und nachher wieder vergessen haben, wie sie aussehen als Bild, oder die dann sagen, Hauptsache Glauben, aber Werke, das ist egal. Nein, so ist es nicht zu verstehen. Aber die Reihenfolge ist entscheidend. Die Werke ohne Glaube können nicht retten und der Glaube ohne Werke ist tot. Ja, so gehört es zusammen. Der Glaube beziehungsweise das Opfer Jesu, das ist im Bild gesprochen wie bei einem Zug, die Lokomotive, die zieht und dann die Werke und auch das Gefühl, das kommt dann alles hinterher. Aber das ist dann als Konsequenz, als Folge zu sehen. Also wir können uns nicht auf unserer Kirchenmitgliedschaft oder Tradition oder guten Leistungen ausruhen, sondern es geht um die Lebensübergabe an den Herrn und die daraus erwachsende Frucht des Geistes mit den Werken als Folge. Dann könnte einer kommen und sagen, ich habe Theologie studiert, ich habe so viel Kopfwissen angehäuft, ich habe sogar die Bibel gelesen, war in einer Bibelschule vielleicht auch, habe gute Bibelkenntnis, ich weiß alles, die Heilsgeschichte von vorne bis hinten und hinten bis vorne. Wird man da gerettet? Was fehlt denn da? Es fehlt die gläubige, vertrauensvolle Herzensbeziehung zu Jesus Christus, dass man wirklich ihn auf dem Thron sitzen hat des Lebens und nicht sich selber. Und das wird uns deutlich in 1. Korinther 13, 1 bis 3. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Es geht um die Liebe zum Herrn, auch die Liebe vom Herrn, die wir annehmen dürfen und weitergeben, an ihn zurückgeben und auch an den Nächsten weitergeben. Der Glaube, Liebe und die Hoffnung, diese drei, ja, das ist entscheidend. Dann gibt es noch andere, die sich Christen nennen, aber sagen, ich kann nicht Christ sein, wenn ich nicht Zeichen und Wunder sehe. Es muss immer was passieren. Und genau das ist der Zusammenhang auch von dieser Stelle in der Bergpredigt. Da heißt es dann nachher, und das ist auch sehr aufrüttelnd, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weichet von mir, ihr Übeltäter. Sogar Zeichen und Wunder, Dämonen ausgetrieben, haben sie sogar in seinem Namen getan. Aber im Herzen hat es nicht gestimmt. Sie wollten nur Übernatürliches, nur Sensation, aber sie konnten nichts anfangen mit Jesu Wunden. Sie haben nicht diese Versiegelung durch den Geist Gottes bekommen, indem sie überwunden haben und dem Lamme allein nachgefolgt sind, sondern ja, haben sogar Herr, Herr gesagt. Es gibt viele, die Herr, Herr sagen und doch nicht dem Herrn gehören. Auch immer wieder ein Grund, uns zu prüfen und Buße zu tun. Es ist nie zu spät zum Umkehren, liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern. Und dann gibt es ja Christen, die sagen, wir können genauso leben wie die Welt, in der Musik, in der Kleidung, Sportveranstaltungen, Kick-Off, Tanz, Theater, Kino, Vergnügen. Ja, wir holen die Welt in die Gemeinde, das ist dann noch der nächste Trend. Ich möchte nur einen Satz dazu sagen. Wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt, früher oder später. Wenn man jetzt Kräfte misst, da gibt es ja so ein Bild, wenn jemand auf dem Tisch steht und der andere unten und die ziehen beide. In welche Richtung ist die Sogkraft stärker? Nach unten, ja. Der unten steht, hat es immer leichter, mich runterzuziehen, als dass ich ihn hochziehe. Das kostet viel Kraft. Und das soll uns eine Warnung sein, wenn wir meinen, wir müssen weltliche Methoden einsetzen für Gottesdienst oder Evangelisation. Das kann sehr schnell nach unten abrutschen. Sehr schnell. Gottes Wort sagt uns, gegen diese Verweltlichung vieler Christen und Gemeinden heutzutage, das ist Gottes Wille, eure Heiligung. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Und Heiligung heißt auch Absonderung von der Welt, soweit sie gottfeindlich ist. Ich habe gesagt, wir können die Schöpfung auch genießen, aber nicht Dinge, die ins Sündige hinübergehen, in die Welt holen und meinen, das kann der Heiligung dienen. Oder 2. Korinther 6, 14, die bekannte Stelle, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Und ein letztes, der breite Weg mit der falschen Frömmigkeit ist leidensscheu. Der darauf geht, ist leidensscheu. Er ist nicht bereit, wirklich Opfer zu bringen für den Herrn, wenn es an die Substanz geht. Dann kehrt er um. Auch in John Bunyans Pilgerreise gibt es immer wieder solche Begleiter, die eine Zeit lang mit Christ mitgehen und wenn es dann brenzlig wird, oh, der Sumpf der Verzagtheit und so weiter, dann kehren sie um. Ja. Aber der wirkliche Jünger Jesu, er trägt die Waffenrüstung des Geistes nach Epheser 6 und wird auch bewahrt vom Herrn, wenn er auf ihn vertraut und ist auch bereit, Opfer zu bringen. Es steht hier also Leidensscheu gegen Opferbereitschaft. Matthäus 10, Vers 28, folgende sagt uns der Herr. Ähm, Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und die Seele nicht töten können, fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Und in Vers 32, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Ist uns jetzt einiges klarer geworden über den Unterschied zwischen falscher Frömmigkeit und echtem, rettendem Glauben? Sicherlich könnte man noch manches ergänzen, aber es mag jetzt genug sein, der Hinweise. Und jetzt möchte ich noch eingehen auf den dritten Teil. Der breite Weg führt zur ewigen Verdammnis in der Hölle, der schmale Weg zum ewigen Leben im Himmel. Ich habe mal in einer Gemeinde ein Glaubensthermometer gesehen. Ein Glaubensthermometer. Das Thermometer des Glaubensstandes möchte dir helfen, deinen Herzenszustand zu erkennen, stand auf diesem Traktat zu lesen. Über 0 und unter 0. Und bei 0 Grad in der Mitte las ich den erschütternden Begriff Gleichgültigkeit. Oben stand Eingang in den Himmel, nach unten Eingang in die Hölle, ewige Verdammnis, aber bei 0 Grad Gleichgültigkeit. Wir haben aber gesehen, es gibt keine Neutralität, ja. Gleichgültigkeit, das geht auch nach unten, das ist der Sog nach unten. Bei den Minusgraden, die in absteigender Richtung den Weg zur Hölle pflastern, fanden sich unter anderem folgende Kennzeichen eines fleischlichen Lebens, das keine Frucht bringt, das nicht durch die schmale Pforte gegangen ist, durch die enge Pforte. Und zwar in absteigender Reihenfolge, in einer gewissen Steigerung. Mit dem ersten fängt es an, mit dem letzten hört es dann auf. Und dann hören wir genau mal zu, ich fand das sehr interessant, was der Autor hier zusammengestellt hatte. Als erstes, Vernachlässigung des Gebets und Bibellesens. Ja, wie schnell kann der Feind uns da wegtreiben, dass wir nicht konsequent sind in diesen Dingen, Gebet und Bibellesen. Dann ging es weiter, unregelmäßiger Gottesdienstbesuch. Wir sollten also jede Woche zumindest einmal unter Gottes Wort sein, vielleicht auch noch in Bibelstunde, ist auch gut. Wenn ich jetzt nicht immer bei euch bin, hängt es damit zusammen, dass wir eben auch in Pforzheim in der Gemeinde sind, aber wir versuchen auch so oft wie möglich hier zu sein. Aber man soll Regelmäßigkeit haben unter Gottes Wort, das ist entscheidend. Ja? Also unregelmäßiger Gottesdienstbesuch. Und dann ging es weiter, Verhärtung des Herzens gegen Warnungen, die der Geist uns gibt. Dass man gar nicht mehr hört auf die mahnende Stimme des Geistes Gottes. Leichtfertigkeit in der Unterhaltung. Kommt dann diese oberflächliche Rede aus dem Herzen dann. Selbstüberhebung und Lieblosigkeit in der Beurteilung anderer. Nächste Stufe abwärts. Und dann Liebe zur Welt und ihren Vergnügungen. Missbrauch des Gottesnamens, ausschweifendes Leben in Trunksucht und Sittenlosigkeit, immer schlimmerer Abfall vom Glauben mit Verstockung, Verspottung, Verfolgung der Gläubigen und dem bitteren Ende in Angst, Verzweiflung, Selbstmordgedanken und Höllenqual. Man hat diese Steigerung nach unten deutlich hören können. Hingegen kennzeichnen den Weg zum Himmel vor allem folgende Eigenschaften. Der Weg zum Himmel. Ernste Eindrücke beim Hören des Evangeliums. Das heißt, das Wort spricht zu uns. Wir werden aufgerüttelt. Wir werden überführt von unserer Sünde in eine Bußgesinnung hineingeführt. Verlangen nach dem Wort Gottes. Und ja, wir haben das Wort Gottes, aber viele Christen in Gefängnissen haben es nicht. Die sind arm dran und wir haben es und lesen vielleicht zu wenig darin. Welcher Schatz geht uns da verloren? Aber da, wo man erweckt ist und bekehrt und wiedergeboren, da entsteht und wächst jeden Tag das Verlangen nach dem Wort Gottes. Und dann als nächste Stufe Richtung Himmelreich Sündenerkenntnis. Die Sünde wird plötzlich ganz drastisch und dunkel vor Augen gemalt. Aufgrund des Wortes Gottes, weil das Wort uns einen Spiegel vorhält, werden wir zur Sündenerkenntnis geführt. Und dann folgt Reue über das bisherige Leben. Demütigung, Gebet und Gehorsam, weitere Stufen. Und schließlich dann Freude und Friede im Glauben anstatt an weltlichen Vergnügungen. Verlangen nach Gemeinschaft mit Gläubigen, freudiger Gottesdienstbesuch, Zunahme an Licht, Erkenntnis und Glaubensstärke, Nachfolge des Herrn in mancherlei Versuchungen und Anfechtungen. Die kommen auf der höheren Stufe dann auch wieder vermehrt, können die kommen, aber trotzdem Nachfolge des Herrn, konsequentes Bleiben auf dem schmalen Weg. Und wenn wir einmal gefallen sind, das kann auch einem Christen immer wieder passieren, realistisch nach 1. Johannes 1 und 2, wer sagt, er sei ohne Sünde, macht Gott zum Lügner, aber dann dem Teufel nicht zu gefallen tun und liegen bleiben, sondern aufstehen, neu um Vergebung bitten und sich mit der Waffenrüstung des Geistes Gottes bekleiden lassen, anziehen lassen. Nachfolge des Herrn in mancherlei Versuchungen und Anfechtungen. Liebe zu den Verlorenen. Der Missionssinn wird groß. Missionseifer. Liebe zu den Verlorenen. Feindesliebe kommt auf einer recht hohen Stufe. Wir haben ja schon vor einigen Monaten darüber hier gehört. Feindesliebe. Das kann man nicht immer auf der ganz unteren Stufe so steht, sondern das braucht schon viel Erkenntnis und Reifung. Vor allem aber viel Kraft. Und dann die letzten zwei Stufen. Geborgen sein in Leiden, Krankheit und Tod und Freude auf die ewige himmlische Herrlichkeit. Dass man sich darauf am meisten freut und wie es auch bei den Patriarchen im Alten Testament immer wieder heißt, Lust hat abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Und das geht nur, dieser Weg zum Himmel, durch eine radikale Umkehr. Nicht durch Selbstgerechtigkeit, wie etwa der Pharisäer, beim Pharisäer und Zöllner, der sagte, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Und der dann seine Leistungen aufzählt. Nein, der kommt nicht ins Reich Gottes, sondern der Zöllner, der sich seiner Schuld bewusst ist, von Ferne stand, die Augen nicht aufheben wollte zum Himmel, sich an seine Brust schlug und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Nun möchte ich nichts weiter kommentieren, sondern schließen mit zwei Zitaten. Das eine ist von Holger Kläber, wer hat den Namen schon gehört? Er ist der Zeichner des neuen Bildes, der breite und der schmale Weg. Es gibt ja das bekannte alte Bild in vielen pietistischen Stuben zu finden von Charlotte Reilen. Aus dem 19. Jahrhundert ist es entstanden, also 19. Jahrhundert. Und dann gibt es das neue Bild, ich habe es hier verkleinert dabei, es gibt auch ein Poster von Holger Kläber. Er hat übrigens auch Titelbilder zu verschiedenen meiner Bücher gestaltet, ich kenne ihn also ein bisschen. Und er hat dieses etwas modernisierte Bild, der breite und schmale Weg, gezeichnet. Und daraus möchte ich zitieren, was er hier beschreibt von dieser Darstellung. Und das kann uns auch nochmal ganz konkret einige Beispiele abschließend vor Augen malen, bevor ich dann noch mit einer Stelle aus John Bunyans Pilgerreise schließen möchte. Also Holger Kläber schreibt als Kommentierung zu dem, was er hier an Beispielen für den breiten und schmalen Weg aufgezeichnet hat, Folgendes. Befindest du dich auf der sogenannten Schattenseite des Lebens, dort, wo der Alkoholiker liegt, der Kriminelle mit dem Geldsack rennt oder der coole Typ seine Hoffnungslosigkeit auf die Wand schmiert? Bist du in der rechtsradikalen Szene zu Hause oder im Rotlichtmilieu? Du verstehst, das kann's nicht sein. Auf diese Weise kommt man auf den Hund und stirbt am Ende womöglich auch noch wie ein solcher. Sitzt du träumend vor dem Straßencafé, gröhlend im Fußballstadion, sehr aktuell zur Zeit wieder, oder stehst du mit Interesse vor der Moschee? Vielleicht gehst du aber gerade frisch verliebt und alles in rosa Farben sehend auf die breite Pforte zu. Also auf dem Bild ist alles schön dargestellt hier. Solche Personen. Auf die breite Pforte zu. Vielleicht bist du als erfolgreicher Geschäftsmann stets in Anzug und Krawatte in den Chefetagen der Finanzhäuser zu sehen. Eventuell stehst du sogar gerade im Begriff, dich kirchlich trauen zu lassen. Oder gehst fromm und brav als anständiger Mensch und Wohltäter mit einer toleranten und ökumenisch ausgerichteten Denkweise durch die Lebensjahrzehnte. Oh ja, man kann sogar sein Leben dem Humanismus verschreiben, als Pazifist sich für Gerechtigkeit, Menschenwürde und Frieden in dieser Welt einsetzen und trotzdem verloren gehen. Genauso wie der brutale, menschenverachtende Schlägertyp. Warum? Weil sich beide auf dem breiten Weg befinden. Weil beide sich entschlossen haben, die weite Pforte zu wählen. Ich möchte sogar behaupten, dass selbst der fromme Kirchgänger keinen Vorteil gegenüber dem Schlitzohr hat und der strebsame, fleißige Kleinstadtbewohner nicht besser vor Gott dasteht als der kirchendistanzierte oder Lebenskünstler. Zitiere immer noch Kleber, ja? Er sagt weiter, Jesus hat die frommen Pharisäer nie besser wegkommen lassen als die Zöllner und Sünder. Im Gegenteil, wenn du jetzt vielleicht gemeint hast, schon viele Pluspunkte bei Gott gegenüber dem bösen Nachbarn gesammelt zu haben, muss ich dich leider enttäuschen. Nicht ständiges Lächeln, nicht Geld oder Sachspenden, Kirchensteuerzahlungen oder Säuglingstaufe bringt dich in den Himmel, sondern nur der Durchgang durch die enge Pforte. Auch ist es falsch, dass sich eine Kirche als Heilsträger oder Heilsvermittler versteht. Es gibt verschiedene Kirchen und Sekten, die sich als der alleinige Heilsvermittler sogar bezeichnen. Katholische Kirche, Neuapostolische Kirche, aber auch im Grunde viele andere als Institutionen. Kleber schreibt weiter, ein Pfarrer kann nicht mehr für dich tun, als dich auf das Kreuz Jesu aufmerksam zu machen. Klammer auf, wenn er es heute noch tut, es tun nicht mehr alle. Dort gibt es Rettung, aber nicht in der Institution Kirche an sich. Retten und erlösen kann nur Jesus Christus in seiner Gnade. Deshalb fällt derjenige, der das fromme Hintertürchen in der Kirche, nämlich die Selbstgerechtigkeit, benutzt, um auf den schmalen Weg zu gelangen in den Abgrund. Das ist hier sehr eindrücklich dargestellt, dass einer durch so ein Hintertürchen versucht, da hinzugelangen. Und er ist aber nicht durch die enge Pforte gegangen, nur durch die Kirche und fällt aber dann in den Abgrund. Sehr eindrückliches Bild. Jesus Christus sagt in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Somit ist deutlich, was mit dem Durchgang durch die enge Pforte gemeint ist, nämlich den Sohn Gottes zu akzeptieren, ihn in sein Leben aufzunehmen und sein Sterben am Kreuz als stellvertretendes Opfer für seine eigene Schuld und Sünde anzuerkennen. Ob Gauner mit viel Schuld oder Menschenfreund mit wenig Schuld, Schuld ist Schuld, ob viel oder wenig. Gott weist den Menschen wegen einer Sünde von sich in die Verdammnis und nicht wegen 1000 oder 10.000 Sünden. Also wir merken, wir können es nicht, ja, schon wegen einer Sünde. Habakuk 1, Vers 13. Das heißt, Gott ist heilig und kann auch nicht eine einzige Sünde stehen lassen. Habakuk 1, Vers 13. Die Lösung für das menschliche Schuldproblem ist die enge Pforte. Dort muss man anklopfen, seine Sünden zugeben und ernsthaft bereuen. Dann werden Lasten von dir genommen und das Glück der Vergebung macht dich frei von dem Druck des schlechten Gewissens. Soweit Holger Kleber, der Zeichner des neuen Bildes, der breite und der schmale Weg. Nun habe ich noch versprochen, aus John Bunyan zu schließen. Entschuldigt, wenn es etwas später noch schon ist. Wie er den Eingang des Pilgers Christ in den Himmel beschreibt. Seite 142 in der Ausgabe, die ich hier habe. Die beiden Pilger fragten die Glänzenden, was werden wir an diesem heiligen Ort tun müssen? Und dann die himmlischen Herrlichkeiten werden jetzt genannt. Ihr müsst den Thron für alle eure Trübsal, den Trost, Entschuldigung, für alle eure Trübsal und die Freude für alle eure Traurigkeit empfangen. Ihr werdet ernten, was ihr gesät habt, nämlich die Frucht all eurer Gebete und Tränen und Leiden für den König unterwegs. Ihr werdet dort goldene Kronen tragen und euch im Anschauen des Hochheiligen freuen, denn ihr werdet ihn sehen, wie er ist. Dort werdet ihr ihm unaufhörlich mit Lobpreis, Frohlocken und Danksagung dienen, dem ihr schon in der Welt dienen wolltet, obwohl euch das wegen der Schwachheit eures Fleisches oft sehr beschwerlich war. Dort werden sich eure Augen sättigen am Anblick des Allmächtigen und eure Ohren mit dem Hören seiner Stimme. Dort werdet ihr euch mit euren Freunden wieder freuen, die euch vorangegangen sind. Und ihr werdet jeden mit Freuden empfangen, der euch an diesen herrlichen Ort nachkommt. Ihr werdet bekleidet werden mit Herrlichkeit und Ehre. Und wenn die Posaune ertönt, dann werdet ihr mit dem König der Herrlichkeiten wie auf Flügeln des Windes in den Wolken des Himmels kommen. Und wenn ihr auf dem Richterstuhl sitzt, so werdet ihr neben ihm sitzen. Ja, und wenn er alle Ungerechten richten wird, sowohl Menschen als auch Engel, so werdet ihr Stimme haben, weil seine Feinde auch eure Feinde waren. Und wenn er endlich zurückkehren wird in die Stadt, so auch ihr beim Schall der Posaune, und ihr werdet immer bei ihm sein. Amen. Lasst uns nochmals beten. Wer kann, möge auch aufstehen. Lieber Herr, darum bitten wir dich, dass wir auf dem schmalen Wege bleiben und das Ziel erreichen, die himmlische Herrlichkeit. Herr, und wenn jemand noch nicht durch die enge Pforte gegangen ist, so hilf du ihm oder ihr, es zu tun, auch heute zu tun und die Zeit nicht hinauszuschieben. Und so sei du uns gnädig und segne uns, auch jetzt, wenn wir dein Mahl empfangen. Amen.